Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Ende Mai 1963 organisierten tschechoslowakische Germanisten eine Konferenz über Franz Kafka. Klingt erstmal nicht so spektakulär, aber es war die erste Konferenz über Kafka im damaligen Ostblock. Seine Bücher waren dort in der Zeit nur schwer zu bekommen oder ganz verboten. Also ist die Konferenz damals schnell zu einer politischen Veranstaltung geraten. Es begann mit Kafka und endete mit dem Einmarsch der Ostblockarmeen in Prag. So hat es zum Beispiel die Schriftstellerin Barbara Honigmann einmal formuliert. Und nicht nur ihr gilt diese Konferenz als wichtiger Impuls für den Prager Frühling 5 Jahre später. Aber war sie das? Marianne Allweis hat nachgefragt in Tschechien, was eigentlich heute, 60 Jahre später, übrig geblieben ist vom Mythos Kafka-Konferenz.
Im Westen avancierte Franz Kafka nach dem Zweiten Weltkrieg zum Star-Autor. Im Osten galt der jung verstorbene Prager als Inbegriff von bürgerlicher Dekadenz. Doch in der Tschechoslowakei begann sich der Wind langsam zu drehen. 1963 fand eine wissenschaftliche Konferenz zu Kafka statt, die der Deutschlandfunk im Jahr danach zum Anlass für ein langes Gespräch nahm.
Professor Eduard Goldstücker wurde auch im Westen bekannt, als er im Mai vorigen Jahres jene internationale Kafka-Konferenz veranstaltete, bei der sich Germanisten und marxistische Theoretiker aus Ost und West mit überwiegender Mehrheit dafür aussprachen, den Begriff des Realismus in der Literatur derart zu erweitern, dass auch zum Beispiel das Werk Franz Kafkas in der kommunistischen Welt nicht mehr totgeschwiegen werden kann.
Die Germanisten der Akademie der tschechoslowakischen Wissenschaften rund um den Juden Goldstücker wollten auf den 80. Geburtstag des jüdischen Schriftstellers reagieren. Was folgte, waren 2 Konferenztage im Barockschloss Lieblitze in Mittelböhmen, die vor allem in den westeuropäischen Medien euphorisch rezipiert wurden. Goldstücker erklärte 1964:
Das Echo war nicht ganz unerwartet. Wir wussten, dass die Probleme, die zur Diskussion kommen müssen, den engen Rahmen Franz Kafka überschreiten werden.
Man diskutierte weit über literaturwissenschaftliche Aspekte hinaus, kritisiert Kafkas Werk, das um Entfremdung und Hilflosigkeit von Individuen gegenüber Hierarchien und Bürokratie kreist, ausschließlich die bürgerliche Gesellschaft oder beschreibt es ebenso das Leben im realen Sozialismus? Für den Aufbau der neuen Gesellschaft wäre es damit unbrauchbar und so wurde es von Funktionärsseite auch gehandhabt. Noch kurz vor der Konferenz verlor der Lyriker Peter Huchel seinen Posten als Chefredakteur der DDR-Zeitschrift Sinn und Form, als er eine Rede von Jean-Paul Sartre über Kafka abdrucken ließ. Sartre warb als einer von mehreren linksorientierten Intellektuellen für eine Demilitarisierung der Kultur, erinnerte sich der Konferenzteilnehmer Josef Čermák später.
Jako takový základní moment.
Als Mittel der Versöhnung wurde Franz Kafka ausgewählt. Sartre erzählte in Moskau, Kafka wird im Westen falsch interpretiert. Ihr könnt das richtig machen. Ihr habt die besten Interpretationsmethoden. Besonders der gelernte Diplomat und spätere Reformsozialist Goldstücker verstand die Auseinandersetzung mit Kafka als Chiffre für eine politische Debatte über den Stalinismus der 1950er Jahre. Allerdings, so Kafka-Forscher Čermák, ihre politische Wirkung wird heute in der Welt mehr geschätzt als bei uns. Die Konferenz erschien wie ein Felsbrocken, der aus der Mauer des zusammenbrechenden Totalitarismus in Osteuropa herausfiel. Sie profitierte von der Tauwetterperiode nach dem Tod Stalins, die mehr kulturelle Freiheit und eine Annäherung von Ostblock und Westmächten versuchte. František Černý, der spätere tschechische Botschafter in Deutschland, berichtete 1963 als Journalist aus Lieblitze.
Es konnten Bücher erscheinen, die vorher nicht erscheinen durften. Jede Woche konnten wir Sendungen bringen, die wir vielleicht vor einem Monat noch nicht bringen durften. Und diese Dogmatiker, die auf diese ideologische Reinheit achten sollten und so weiter, von der Partei eingesetzt, die wurden zunehmend unsicher.
Diese vorsichtige Öffnung der kommunistischen Tschechoslowakei hat die tschechisch-deutsche Publizistin Alena Wagnerowa als Studentin verfolgt. Die Lektüre von Kafka in den späten 50er Jahren habe sie dabei tief bewegt.
Das war ein ganzer Prozess der Befreiung in dem Erfassen der Literatur. Kafka spielte schon darin eine Rolle, weil das völlig andere Literatur war, als wir sie kannten.
Nach der Niederschlagung des Prager Frühlings jedoch, als sowjetische Panzer dem Sozialismus mit menschlichem Antlitz eine klare Absage erteilten, fiel Kafka Lesern und Forschern ihre kritische Auseinandersetzung mit dem Realsozialismus auf die Füße. Kafka wurde quasi über Nacht zum Staatsfeind erklärt, die Lieblitz-Konferenz als Auftakt zur Konterrevolution hochstilisiert.
Und dann kam diese wirklich komische Situation, dass man aus diesem Rundfunk, was die Russen gesendet hatten, jetzt in diesem Land, was sie okkupiert hatten, und er sagte, diese ganze Situation beginnt mit Kafka-Konferenz. Und wir konnten nur darüber lachen.
In der DDR hatte sich diese Lesart direkt 1963 durchgesetzt, berichtet der Prager Germanist Manfred Weinberg. Er betrachtet die Tagung lediglich als einen kleinen Teil der Öffnungsbewegung dieser Zeit.
Wenn dauernd davon die Rede ist, dass der kommunistische Standpunkt geklärt werden soll, wenn zusätzlich nur Kommunisten da sind und von diesen Kommunisten nur drei für Kafka plädieren, kann ich nicht ganz erkennen, dass es wirklich so ein großer Meilenstein hinsichtlich Prager Frühling gewesen wäre.
Hitzige Debatten über die Kafka-Tagung hat es 2008 noch einmal gegeben, bei einer Gedenkkonferenz 45 Jahre später. Vor allem tschechische Zeitzeugen lieferten sich Wortgefechte darüber, wer als Organisator der Urkonferenz gelten dürfe und worin ihre Bedeutung denn nun gelegen habe. Der Ertrag für die Kafka-Forschung sei auf beiden Tagungen nur minimal gewesen, meint der Germanist Weinberg. Inzwischen ist es ruhiger um Lieblitze geworden. In Prag diskutierten Literaturwissenschaftler vor kurzem über das Ländliche im Schreiben von Kafka, auch um den Mythos zu entzaubern, der Autor habe Prag nie verlassen. 2024 jährt sich der Todestag des Schriftstellers zum 100. Mal. Dann wird ausgiebig erinnert. Die Liste der bekannten Veranstaltungen sei schon jetzt überwältigend, erzählt Manfred Weinberg.
Das wird ein Boomjahr für Kafka. Ob ihm das guttun wird, wage ich zu bezweifeln. Ich befürchte, dass das eher dazu beitragen wird, das Klischee über Kafka noch mal zu zementieren, als dass es zu irgendwelchen Öffnungen beitragen wird.